Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen. Die Themen. Wie läuft die Suche nach einem Corona-Impfstoff? Was erwarten sich die Pharmakonzerne davon? Dazu gleich mehr im Gespräch. Mehr auch zu Wirecard. Nachdem die BaFin ermittelt wegen des Verdachts auf Marktmanipulation und es eine Razzia gab in der Firmenzentrale, ist die Führungsspitze unter Druck. Zum Start der Sendung aber Corona-geprägte Statistik. Die Industrieproduktion in Deutschland ist im April deutlich eingebrochen. Mischa Erhardt dazu.
Um über 25% ist die Produktion in der deutschen Industrie im Vergleich zum April vergangenen Jahres eingebrochen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden ist das der stärkste Rückgang seit Beginn der Zeitreihe 1991. Gegenüber dem Vormonat März liegt der Rückgang bei rund 18%. Immerhin, so urteilt das Bundeswirtschaftsministerium, sei damit das Tal aber durchschritten. Denn mit der schrittweisen Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen setze nun mit der Wiederaufnahme der Produktion in der Automobilindustrie die wirtschaftliche Erholung im produzierenden Gewerbe ein. Ein großer Teil des Einbruchs in der Industrieproduktion im April ist denn auch der Autoindustrie zuzuschreiben. Produktionsstillstand und Kurzarbeit auf breiter Front haben in den deutschen Autofabriken und deren Zulieferbetrieben zu einem Absturz ihrer Produktion um fast 75% geführt. Nun rollen die Bänder wieder an. So hat etwa BMW angekündigt, dass in den Autowerken des Konzerns ab Mitte Juni wieder im regulären Schichtbetrieb gearbeitet werde. Einer Umfrage des IFO-Institutes zufolge rechnen die meisten Industrieunternehmen hierzulande aber damit, dass auch in den kommenden Monaten ihre Produktion zurückgehen wird. So hat sich der von dem Münchner Forschungsinstitut errechnete Index für die Produktionserwartungen nach seinem historischen Tief im April zwar verbessert. Das bedeutet laut IFO aber nur, dass der Sturzflug nun flacher werde.
Mischa Erhardt, war das die Industrieproduktion so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr? Nicht gerade ein Stimmungsauffäller für den Wochenstart an der Frankfurter Börse. Die Frage an Claudia Wehrle. Wie ist das angekommen?
Ja gut, der DAX zunächst deutlich im Minus. Wir hatten ja, man muss aber bedenken, wir hatten in den vergangenen 10 Handelstagen wirklich ein sattes Plus beim DAX von 18% oder von rund 18%. Die Einbrüche im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind zum Teil wieder wettgemacht worden. Viele Anleger setzen auf die Wirkung der Maßnahmen von Regierungen und Notenbanken. Auch die Lockerungen in großem Stil lassen ja hoffen, dass das Schlimmste zumindest vorerst ausgestanden ist. Gut, die Frage ist, wie lange der Optimismus anhält. Der DAX kann sich jedenfalls von seinem bisherigen Tagestief erholen, steht jetzt bei 12.866 Punkten. Das ist ein leichtes Plus.
Eine Aktie, die heute aber deutlich abrutscht, ist die des Zahlungsabwicklers Wirecard. Der DAX-Konzern hatte es lange Zeit zu tun mit Vorwürfen, die vor allem die Financial Times gegen ihn richtete, wegen angeblich kritikwürdiger Bilanzierungen in Zusammenhang mit einer Tochter in Asien. Außerdem gab es Fehden mit Spekulanten, gegen die Wirecard auch gerichtlich zu Felde zog. Jetzt aber wendet sich das Blatt. Die Aufsichtsbehörde BaFin ermittelt gegen den Vorstand wegen des Verdachts der Marktmanipulation. Und es gab eine Razzia in den Geschäftsräumen der Firma. Was ist also los bei Wirecard? Claudia Wehrle, Sie haben Informationen dazu eingeholt.
Ja, der Vorwurf ist, die Führungsriege habe falsche Erwartungen bei Aktionären geweckt. Es gab Wirtschaftsprüfer von der KPMG, die haben sich mit den Vorwürfen beschäftigen sollen. Und zunächst ist vom Vorstand signalisiert worden, die Vorwürfe, die gegen Wirecard vorliegen, die könnten widerlegt werden. Als der Bericht der Prüfer aber auf dem Tisch lag, wurde deutlich, es gab wirklich Unregelmäßigkeiten. Ich habe vor der Sendung mit Ingo Speich von der Deka Bank über Wirecard gesprochen und meine erste Frage an ihn war, was ist da los? Hier die Antwort.
Wirecard ist aus Aktionärsicht extrem intransparent. Der Jahresabschluss wurde noch nicht bestätigt und auch die unterjährigen Zahlen werfen Fragen auf. Deshalb muss Wirecard dringend mehr Licht ins Dunkel bringen.
Muss denn der Vorstandschef, muss die gesamte Vorstandsriege gehen, um größeren Schaden abzuwenden?
Wir von Deka Investment sind der Meinung, dass Herr Braun zurücktreten sollte. Sicherlich hatte er sehr großen Anteil am Erfolg des Unternehmens. Er hat das Unternehmen groß gemacht. Aber auf der anderen Seite hat Wirecard noch nicht die Reife eines DAX-Konzerns. Es wird zumindest aus der Außensicht immer noch gemanagt wie ein Start-up, wie ein kleines, wachstumsstarkes Unternehmen. Und das passt einfach nicht mehr in der Zeit. Und Herr Braun hat auch zuletzt nicht bewiesen, dass er die Kritik des Kapitalmarkts entspricht und die nötigen Reformen einleitet.
Von Seiten der Aktionärschützer kommt Druck. Sie fordern eine unabhängige Sonderprüfung des Konzerns. Wie viel Zeit bleibt Wirecard eigentlich, um die Zweifel auszuräumen?
Die Aktionäre haben ja bereits reagiert und Druck auf den Aktienkurs ausgeübt. Aber der Kapitalmarkt ist eben nur eine Seite. Die andere Seite ist das operative Geschäft. Und es bleibt Wirecard wirklich zu hoffen, dass die negativen Meldungen am Kapitalmarkt nicht auf die operative Seite überschlagen. Denn Wirecard ist in der Finanzdienstleistungsbranche und hat mit einem Vertrauensprodukt zu tun. Und das Schlimmste bei Vertrauensprodukten ist, dass der Kunde ihnen das Vertrauen entzieht. Und diesen Schritt haben wir zum Glück noch nicht gesehen. Aber wir müssen auch mal abwarten, wie geduldig der Kapitalmarkt noch sein wird.
Hat Wirecard, hat das gesamte Geschäftsmodell eine Zukunft?
Wirecard ist ein extrem innovatives Unternehmen. Wirecard hat hochattraktive Geschäftsmodelle. Von daher sollte auch die Zukunft sowohl mit Wachstum als auch mit Profitabilität verbunden sein. Aber es hängt eben davon ab, auch inwieweit das Zahlenwerk, was wir kennen, was wir als richtig angenommen haben, ob das auch der Realität entspricht. Und deshalb müssen wir einfach abwarten, was vom Unternehmen berichtet wird und was die Wirtschaftsprüfer dazu sagen.
Wirecard ist nicht irgendein Unternehmen, ist im DAX gelistet, also in der ersten Börsenliga, hat 2018 die Commerzbank aus dieser ersten Börsenliga verdrängt. Was heißt das für das Ansehen des DAXes, wenn ein Mitglied so im Fokus steht?
Zuerst einmal hat es natürlich keine Effekte auf weitere Unternehmen im DAX. Das ist ein Einzelfall, den es hier zu betrachten gilt. Und es gibt auch von der deutschen Börse klare Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Und wir stecken gerade mitten in der Aufarbeitung dieser Anforderungen. Und von daher müssen wir auch an der Stelle schauen, was die Wirtschaftsprüfer sagen und dann auch, wie Wirecard sich weiterhin verhält. Und sollte es dementsprechend zu kritischen Fällen kommen, dass beispielsweise die Zahlen nicht stimmen, dann wird das natürlich noch weitere Konsequenzen haben.
Also kein Image-Schaden für den DAX?
Der Image-Schaden für den DAX ist derzeit in der Breite zumindest nicht zu sehen.
Claudia Berle, das war Ingo Speich, den Sie gefragt haben. So viel an Analyse zur Situation bei Wirecard. Wie sieht denn der dazugehörige Kurs aus?
Aktien von Wirecard geben deutlich nach, minus 1%. Sie waren im Lauf des Vormittages aber auch schon deutlich tiefer gewesen, die Kurse.
Kontrastprogramm dazu, die alte Bankenwelt.
Ja, die sieht heute wirklich ganz anders aus. Aktien der Deutschen Bank 3% im Plus. Papiere der Commerzbank steigen sogar um 6%. Gut, auch da muss man im Blick haben, dass die Aktien gerade auch in Zusammenhang mit der Ausbreitung der Corona-Pandemie ja deutlich verloren haben. Morgen kann das schon wieder ganz anders aussehen.
Und bei den Autowerten läuft es gut. Wie kam das?
Ja, BMW, Daimler, VW, da sehen wir einen Kursplus von 2,5 bis 3%. Das hat unterschiedliche Ursachen. In China läuft es wieder besser. Der Absatz steigt wieder seit fast einem Jahr. China ist ja ein ganz wichtiger Markt für die deutschen Autobauer. Zudem, wenn hier die Wirtschaft langsam wieder anzieht, dann werden auch hier die Autobauer profitieren. Wir haben es ja vorhin gehört, Betriebe fahren wieder hoch. Die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, neue Strafzölle zu erheben, die spielen da im Moment keine Rolle.
Der Kurs des Euro heute.
Der Kurs des Euro wieder etwas niedriger. Er wird mit einem Dollar 12,78 gehandelt.
Dann hätten wir noch Rentenmarkt und Goldpreis, genau.
Die Umlaufrendite von minus 0,3 auf minus 0,28% gestiegen. Und die Feinunze Gold wird mit 1.693,96 Dollar gehandelt.
Und als letztes Datum der Ölpreis. Mit dem geht es nämlich auch gleich weiter.
Ja, Ölpreis, der gibt nach, die Sorte Brent 42 US-Dollar 04 und WTI 39,17 Dollar.
Claudia Berle, war das mit dem Börsenbericht der Ölpreis, also wieder gestiegen, nachdem die Staatengruppe OPEC Plus, zu der neben den klassischen Mitgliedern des Ölkartells weitere Förderländer wie Russland gehören, beschlossen hat, noch einen Monat länger auf die Bremse bei der Ölförderung zu treten. Die Beschlusslage zuvor war nur unter Schwierigkeiten zustande gekommen. Russland zog nicht mit. Die einmonatige Verlängerung aber ging nun geräuschlos über die Bühne. Wie hängen nun Konjunkturentwicklung, Corona-Belastung und der Ölmarkt zusammen? Brigitte Scholz ist dazu.
Der Ölpreis klettert zu Wochenbeginn weiter. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete heute Morgen bis zu 43,41 Dollar und damit fast 3% mehr als am Freitag. Inzwischen ist das Plus auf gut 1% geschrumpft. Auch die amerikanische Sorte WTI notierte höher. Das war Folge der Entscheidung der OPEC Plus, also der OPEC-Staaten und weiterer großer Produzenten wie Russland, ihre Produktion einen weiteren Monat bis Ende Juli zu drosseln. Sie wollen also weiterhin nicht mehr als knapp 10 Millionen Barrel, also Fass Rohöl, pro Tag fördern. Das ist nur ein Zehntel des täglichen weltweiten Verbrauchs. Das hatten sie im April schon so festgelegt. Seither war der Ölpreis seit seinem tiefen Sturz im März gestiegen. Und das könnte vorerst so weitergehen, glaubt Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank.
Tatsächlich gibt es nicht nur auf der Angebotsseite, sondern auch auf der Nachfrageseite durchaus sehr positive Entwicklungen. Insbesondere in China, dem mit Abstand wichtigsten Ölimporteur, scheint die Nachfrage sich fast vollständig erholt zu haben. Allerdings glauben wir, dass es nur eine Momentaufnahme ist und bereits in Kürze sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite dunklere Wolken am Horizont wieder aufziehen werden und die Ölpreise wieder unter Druck kommen. Den aktuellen Ölpreisanstieg halten wir für verfrüht.
Das sieht Thomas Benedikts, Ölexperte der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment, ähnlich.
Aus meiner Sicht ist es kurzfristig tatsächlich so, dass die Erholung schon sehr weit gelaufen ist. Die globale Nachfrage ist weiterhin sehr schwach und ich sehe eigentlich einen Preis zu über 40, 45 Dollar je Fass Brent kurzfristig als eher teuer an. Und sehe durchaus dann noch Rückschlagspotenzial, gut in die Richtung 30 bis 35 Dollar. Wenn man aber auf Jahressicht schaut, dann gehen wir schon von eher einem noch weiter steigenden Ölpreis, sagen wir in Richtung 50 US-Dollar je Fass Brent aus.
Denn zunächst einmal müssen die riesigen Lagerbestände abgebaut werden, die in den vergangenen Monaten wegen der Corona-Krise entstanden sind. Von einer Einigkeit, wie sie die OPEC Plus am Wochenende wieder gezeigt hatte, war im März nichts zu spüren gewesen. Doch dann hatte Saudi-Arabien die Muskeln spielen lassen. Es hatte den Preis für saudisches Öl um 10 Dollar unter dem Preis für Brent verkauft. Eine Machtdemonstration. Eugen Weinberg.
Da haben die Konkurrenten, sowohl Russland als auch der Irak, verstanden, dass Saudi-Arabien momentan tatsächlich eine gewisse Übermacht hat über diesen Mechanismus und musste jetzt einlenken.
Die Einigkeit der OPEC und ihrer Unterstützerländer hält also unter dem wirtschaftlichen Druck. Noch. Zu hoch darf der Ölpreis aus Sicht der OPEC aber auch nicht steigen. Je höher, desto wettbewerbsfähiger werden nämlich auch die Schieferölproduzenten in den USA wieder. Wie lange die Einigkeit hält, ist nicht absehbar. Mexiko hatte ohnehin der weiteren Förderkürzung nicht zugestimmt.
Es gibt mehr als 130 Forschungsprojekte an drei unterschiedlichen Impfstofftypen wird geforscht. Mindestens 10 Wirkstoffe werden bereits am Menschen getestet, einer davon auch in Deutschland. Da geht es um die genbasierte Impfstoffvariante der Mainzer Firma BioNTech. Und BioNTech ist über eine Kooperation mit dem US-Konzern Pfizer auch eines der 5 Unternehmen, von denen US-Präsident Donald Trump erwartet, dass sie schon am Jahresende einen Impfstoff haben. Allerdings mit der Zuversicht steht der US-Präsident eher alleine. Rolf Hoemke vom VFA, das ist der Verband der forschenden Arzneimittelhersteller, habe ich gefragt, wann er glaubt, dass ein Covid-19-Impfstoff verfügbar sein könnte.
Also die meisten Experten sagen, auch wenn es ohne größere Schwierigkeiten läuft, wird es bis 2021 dauern. Denn man kann Studien zwar organisatorisch beschleunigen, aber manches kann man einfach nicht verkürzen. Die Geschwindigkeit, mit der Menschen Immunreaktionen entwickeln, lässt sich nun mal nicht beschleunigen beispielsweise. Das andere ist, Produktionskapazitäten müssen natürlich aufgebaut werden. Und insofern kann es sein, wir haben grundsätzlich einen Impfstoff, vielleicht sogar 2020 schon zur Verfügung, der also eine Zulassung hat. Aber wir brauchen ja auch größere, um nicht zu sagen sehr große Mengen davon, um tatsächlich all die impfen zu können, die es dringend brauchen. Und da sind die meisten Experten gestimmt, dass wir da wirklich bis 2021 brauchen werden, was auch schon unglaublich schnell wäre. Normalerweise hätten Sie mich vor ein paar Jahren gefragt, wie lange braucht eine Impfstoffentwicklung, hätte ich gesagt, naja, irgendwas zwischen 15 und 20 Jahre, dass wir jetzt hier also wirklich eine Impfstoffentwicklung für möglich halten binnen anderthalb Jahren oder so, das ist also schon absolut revolutionär.
Nun gilt die Impfstoffentwicklung ja immer als etwas heikles Feld, was Investitionen angeht. Manche Krankheiten, gegen die geimpft werden könnte, treten vor allem in armen Ländern auf. Andere Infektionswellen, wie etwa bei MERS oder bei SARS, die waren so schnell vorbei, dass Investitionen sich kaum gelohnt haben. Bei Covid-19 ist das alles anders?
Also es ist jetzt in dieser Situation schwierig zu sagen, weil wir eben in einer völlig außergewöhnlichen Situation sind. Normalerweise sehen Sie eigentlich nie mehr als 12 Projekte gegen eine neue Krankheit, also eine bisher noch nicht adressierte Krankheit gleichzeitig. Dengue, denken Sie, oder Zika oder so. Und dass wir jetzt hier eine Zahl weit über 100 haben, ist also total außergewöhnlich und wird auch zu einer völlig anderen Situation führen, wenn erstmal die Impfstoffe tatsächlich verfügbar sind und nebeneinander angeboten werden. Sehr ungewöhnliche Situation. In anderen Fällen sieht man, dass es Impfstoffe gibt, für die es weltweit großen Bedarf gibt. Denken Sie an die HPV-Impfstoffe beispielsweise, die es ja auch noch nicht so lange gibt und die mittlerweile weltweit eingesetzt werden und jetzt eben auch gerade wieder bei der Gavi-Konferenz eine Rolle gespielt haben. Gavi ist ja eine Organisation, die sich darum kümmert, dass Impfstoffe in großen Kontingenten eingekauft werden, um dann wiederum armen Ländern zu guten Konditionen zur Verfügung zu stehen. Es gibt da schon gute Gründe für ein Investment. Sie sehen auch, dass in den letzten Jahren wieder mehr Unternehmen sich für dieses Feld interessiert haben, auch solche, die vielleicht in der Vergangenheit noch gar nichts mit Impfstoffen zu tun hatten.
Hat denn derjenige, der als Erster einen Impfstoff gegen Covid-19 parat hat, dann so etwas wie eine Lizenz zum Gelddrucken?
Also diese Vorstellung ist ziemlich weit von der Realität weg. Wir haben weit über 100 Projekte laufen, die alle auf einen Impfstoff gegen diese Krankheit abzielen. Also ich weiß nicht, wo es das sonst noch geben würde bei irgendeiner Krankheit. Das ist so unglaublich viel, was da parallel läuft und letztlich auf das Gleiche hinzielt, nämlich einen verlässlichen Impfschutz. Das spricht dagegen. Das Zweite, was dagegen spricht, dass hier ein einzelnes Unternehmen sehr viel einnehmen kann, ist, dass eine Reihe von Unternehmen bereits zugesagt haben, dass sie die Preise für ihren Impfstoff, solange die Pandemie besteht, an ihren Herstellungs- und Eigenkosten orientieren werden. Das gilt nicht für alle Hersteller, aber damit, dass einige das für ihre Impfstoffe so machen werden, kommen natürlich auch andere Hersteller in einen gewissen Zugzwang, wie sie mit ihren Impfstoffen verfahren. Das alles deutet darauf hin, dass es hier nicht ein Unternehmen gibt, das größere Gewinne auf sich vereinigen könnte.
Es gibt, um sicherzustellen, dass ein künftiger Impfstoff auch verteilt werden kann, auch an ärmere Länder, bereits Geberkonferenzen. Es gibt diese globale Impfallianz Gavi, die wie eine riesige Einkaufsgemeinschaft funktioniert, also Impfstoffe einkauft, um sie dann verfügbar zu machen. Das alles läuft an. Aber was braucht es im Moment, um die Impfstoffentwicklung zu beschleunigen?
Also im Moment ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor Geschwindigkeit. Und in der Hinsicht wird auch sehr geholfen. Das muss man sagen, wenn es um die Genehmigung geht von Studien, wenn es um die Genehmigung später gehen wird, also die Zulassung von Impfstoffen. Die Arzneimittelbehörden haben hier zugesagt, dass sie alles priorisieren und so praktizieren sie das auch. Es gibt die Möglichkeit der Rolling Submission. Das heißt, Hersteller müssen nicht erst warten, bis sie sämtliche Daten beisammen haben, bis sie einen Antrag auf eine Anschlussstudie stellen können, sondern sie können den schon stellen, auch wenn Teile der Daten noch fehlen. Dann können diese Teile schon mit den Behörden diskutiert werden. Man kommt zu einer Klärung, wie soll diese nächste Studie ablaufen. Und man wartet dann nur noch auf die Daten aus der vorangegangenen Studie. Wenn die da sind, kann ganz schnell gesagt werden, so, jetzt kann es weitergehen. So, diese Beschleunigung wird wirklich in vorbildlicher, idealer Weise gerade realisiert. Und das Zweite ist eben auch die Geschwindigkeit, mit der man Entscheidungen treffen kann, Investitionsentscheidungen treffen kann, wenn es darum geht, Produktionskapazitäten auszubauen. Und auch hier sind in den letzten Monaten und gerade auch den letzten Wochen nochmal sehr, sehr schnell sehr große Geldmengen aufgerufen worden, die eben jetzt als Fördermittel zur Verfügung stehen. Und das beschleunigt die Sache sehr. Das ist das, was jetzt besonders wichtig ist.
Rolf Hömke war das vom Verband der forschenden Arzneimittelhersteller. Die Kfz-Steuer soll für Autos mit hohen Emissionen offenbar deutlich steigen. Katja Scherer mit den Wirtschaftsmeldungen.
Ab dem Jahr 2021 soll die Kfz-Steuer für Neuwagen mit hohen Abgaswerten deutlich steigen. Das geht aus einem Entwurf des Bundesfinanzministeriums hervor, der in der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Eine solche Reform ist auch im kürzlich verabschiedeten Konjunkturpaket der Bundesregierung beabsichtigt. Geplant ist demnach, dass die Steuer für Autos mit einem Ausstoß bis 95 Gramm pro Kilometer unverändert bleibt. Über 95 Gramm CO2-Ausstoß soll ein Zuschlag fällig werden, der dann stufenweise mit der Höhe der Emissionen ansteigt. Der Gesamtbetriebsrat von Galeria Karstadt Kaufhof hat heute und morgen zu bundesweiten Betriebsversammlungen aufgerufen. Dabei sollen die rund 28.000 Mitarbeiter des Unternehmens über den aktuellen Stand der Sanierungsgespräche bei dem Warenhauskonzern informiert werden. Galeria Karstadt Kaufhof hatte im April eine sogenannte Schutzschirminsolvenz eingeleitet und muss nun bis Ende Juni beim Amtsgericht Essen einen Sanierungsplan vorlegen. Dabei werden auch Filialschließungen nicht ausgeschlossen. Der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder bleibt beim russischen Ölkonzern Rosneft an der Spitze des Aufsichtsrats. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Schröder von den Aktionären im Amt bestätigt. Trotz Kritik in Deutschland ist der SPD-Politiker seit 2017 dort aktiv. Damals hatte der Schritt große Kritik ausgelöst, unter anderem, weil Rosneft 2017 wegen Russlands Rolle im Ukraine-Konflikt auf einer Sanktionsliste der EU gesetzt wurde. Die Nationalversammlung von Vietnam hat heute ein neues Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam gebilligt. Mit dem Abkommen werden die Zölle auf Importe aus- bzw. Exporte nach Vietnam stufenweise abgeschafft.
Katja Scherer war das. In der Presseschau geht es um das Corona-Konjunkturpaket der GroKo.
Optimismus bei Unternehmen und Verbrauchern sei für die Erholung der Wirtschaft essentiell, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und da seien die Hilfen nicht zu unterschätzen. Die Erwartungen in den Unternehmen hellen sich auf. Die Konsumenten haben wieder mehr Lust, einkaufen zu gehen. Die geöffneten Restaurants und die gelockerten Reisebeschränkungen für den Sommerurlaub lindern das Leid der vergangenen Monate und ermöglichen sogar wieder so etwas wie Vorfreude. Das alles zeigt, wie eng wirtschaftliches und psychisches Wohlergehen zusammenhängen. Bei beidem stimmt die Richtung fürs Erste wieder. Doch wie immer stecke der Teufel im Detail. Zum Beispiel bei der befristeten Mehrwertsteuersenkung hält die Neue Osnabrücker Zeitung fest. Auch wenn der Lebensmittelhandel angekündigt hat, die Preise senken zu wollen, ist er keinesfalls dazu verpflichtet. Und wer könnte es dem Händler in der Innenstadt verdenken, wenn er es nicht täte? Dabei wird sich der Kaufanreiz bei alltäglichen Produkten in Grenzen halten, selbst wenn die Mehrwertsteuersenkung 1:1 weitergegeben wird. Da ist der Kunde mehr gewohnt. Das Handelsblatt findet das Konjunkturpaket zwar gelungen, doch alleine damit werde die Wirtschaft wohl nicht so bald zurück zu alter Stärke finden. Das Wichtigste wäre jetzt eine realistische Einschätzung, wer künftig die zuverlässigen Handelspartner und Freunde sein werden. Die deutschen Exporte in die Staaten Europas waren 2019 rund 4-mal so hoch wie die gesamte Ausfuhr nach Asien. Ein stabiles und prosperierendes Europa ist also im ureigenen Interesse Deutschlands. Daher ist es richtig, jetzt mit einem gemeinsamen solidarischen Wiederaufbauprogramm die Wirtschaft Europas nachhaltig zu stärken.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Petra Enzminger. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.